herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Ich bin Rita Molzberger.
Und wir reden heute über Bindung.
Mhm.
Ja, also nicht die Skibindung, sondern...
Ey, jetzt nimmt die mir meinen Witz vorbei.
Oh, sorry. Ich wusste nicht, dass du den auch hast. Ich meine, gut, er lag auf
dem Elfmeterpunkt. Doch, über die reden wir auch.
Echt?
Ja.
Okay. Dann bin ich gespannt, weil ich, also natürlich kann man sich unter Bindung was vorstellen, aber was du jetzt konkret im Sinn hattest, als du das Thema vorgeschlagen hast, das weiß ich nicht.
Ich hatte noch so einen Überhang vom letzten Thema, als wir über lose, offene Enden gesprochen hatten. Mhm. Das war ja sehr schön und ich immer aber auch drauf gedrungen habe und in der Literaturliste hatte, was es zur Verstrickung gibt, um mit diesen losen Enden, die ich mir so vorstellte, wie Wollfäden irgendwie was anzufangen, um anzuknüpfen. So. Mhm. Und dann dachte ich an Verbindungen, Bindung und Verbindung und bin auch kürzlich nochmal über bindungspsychologische Einsichten der eher ratgebenden Natur gestolpert und habe mich aufgeregt. Und wenn ich mich aufrege, dann tauche ich üblicherweise tiefer in ein Thema ein, damit ich aufhöre, mich aufzuregen und niemandem auf den Nerven gehe. Und dann dachte ich, das passt vielleicht ganz gut, dass wir nach den losen Enden gucken, wo gibt es denn Verbindungen.
Ja.
Und auf den Skischuh bin ich direkt gekommen, auch gedanklich, nicht nur wegen des blöden Wortwitzes, sondern weil ich dachte, was das Typische daran ist, ist ja, dass die Bindung gelöst wird, sobald sie dir schaden würde.
Oh ja.
Ist das nicht schön?
Ja.
Also sie hält dich fest, solange du sie brauchst.
Ja.
Und wenn es so einen Kipppunkt gibt, an dem das tendenziell gefährlich oder ätzend wäre, die Bindung noch zu haben, dann wirst du freigelassen.
Und wenn es gut läuft, ja.
Ja, genau. Und darum geht es schon auch in den Überlegungen darüber hinaus, also über Skischuhe hinaus, dass es irgendwie so ein Doppel gibt zwischen Bindung und Freiwerdung von dieser Bindung. Und ja, ich glaube, das trägt für ein Thema vor Weihnachten auch, weil ja so
total
viele, ne, sich zwar verbunden fühlen, aber schon auch ihr Autonomiebestreben und ihre Freiheit spüren im Angesicht der vielleicht gar nicht so sehr selbstgewählten Bindungen.
Und, genau, ja. Also das ist es ja häufig, ne? Das ist ja die Zeit, in der wir über Bindung häufig auch nachdenken, weil eben ja, gefordert wird, dass man sich von Angesicht zu Angesicht begegnet meistens, mhm, im Rahmen von irgendwelchen Veranstaltungen, die dann mit Weihnachten zu tun haben. Und zwar völlig egal, ob wir dieses Weihnachten feiern oder nicht. Ja, und das gilt für Kolleginnen, die irgendwie Weihnachtsfeier haben oder den Weihnachtsmarktbesuch oder den was auch immer. Mhm. Woanders sagt man dann Wintermarkt, damit es vielleicht ein bisschen inklusiver ist. Aber traditionell ist es halt so, dass wir also über Weihnachten, Bindung und Verbindung gefühlt stärker pflegen, aber formal.
Klingt ja, weil sinnvoll? Es uns so auferlegt ist als ein kultureller Ritus, glaube
genau,
ich.
Ja.
Wir befragen das nicht mehr so sehr oder es gibt nicht so ein natürliches Bedürfnis danach, jetzt am Jahresende dann irgendwie alle nochmal zu sehen, sondern wir haben das ritualisiert und aktualisieren vielleicht zum Großteil auch das, was wir an Kindheitsbindungen und Verbindungen erlebt haben. Also viele stoßen ja dann auf Familienmitglieder, die sie sonst gar nicht so oft sehen würden.
Gar nicht so oft und auch gerne nicht sehen.
Ja, auch das kommt vor, wenn das dann so groß zelebriert wird.
Ja.
Oder man freut sich auch sehr, das gibt's ja auch, dass man wenigstens mal einmal im Jahr einen Anlass hat, wo Ruhe genug ist, dass alle irgendwie sternförmig auf einen Punkt zulaufen. Das haben ja auch schon erfolgreich ein paar Weise aus dem Morgenland angeblich gemacht.
Mhm.
Also diese, wir kommen zusammen und feiern, dass wir verbunden sind. Thematik scheint mir zu dieser Jahreszeit irgendwie naheliegend zu sein. Mhm. Und wissenschaftlich finde ich das auch ganz schön, mal weg von der Kindheitsperspektive zu gehen. Da kommt die Bindungstheorie eigentlich her, so aus den 1960er Jahren. Und da hat man hauptsächlich auf die Kleinkindforschung geguckt und wie Bindung entsteht und wie stabile soziale Netze entstehen. Da wurden Bindungstypen vorgelegt oder erwogen. Und in den letzten Jahren und Jahrzehnten hat man dann verstärkt festgestellt, dass es schon auch ein erwachsenes Thema ist. Und dieser Überstieg von Kindheit in erwachsene Bindungsfragen auch interessant ist. Also, dass wir über die Familie einerseits hinausgucken müssen, damit wir da nicht so in kleinfamiliären Narrativen bleiben.
Mhm.
Und dass wir auch über die Kindheit hinausgucken sollten und uns fragen, wie Erwachsene in eher soziologischer Perspektive vielleicht Bindung und Verbindung leben. Und da steige ich dann total gerne ein, weil das sind spannende Gedanken, finde ich.
Was interessant ist, dass neulich jemand auf Social Media fragte, bei Blue Sky inzwischen, ist auch so geil, wie sich das so verändert, aber da war die Frage gestellt, weiß jemand, wie man als erwachsene Person gut Freunde findet? Also was ist das Geheimnis denn, wie finde ich Freunde, Freundschaften im Erwachsenenalter? Und ich finde das wirklich interessant, weil auch dadurch, dass wir so ein mobiles Leben haben und auch so nur freiheitlich sind, sind wir auch gezwungen, neue Verbindungen zu suchen, neue Bindungen zu suchen? Und wie stellt man die eigentlich her? Weil das, was inzwischen anscheinend, sage ich, fehlt, ist, dass das sozusagen auf natürliche Weise passiert, weil wir uns einfach so begegnen, weil diese Begegnungsräume in der Form entweder nicht mehr da sind oder wir haben das schon verlagert ins Digitale. Also da gibt es ja interessante Theorien zu, aber das fand ich ganz spannend, dass man sozusagen diese Frage mal öffentlich stellt. Also was macht ihr eigentlich? Ne? Wie findet man im Erwachsenenalter, vielleicht auch mit Kindern, wie findet man neue Freunde?
Das ist so eine wichtige Frage, denn ich glaube, woran wir ein Häkchen machen können, ist, dass Menschen dieses Bedürfnis haben nach Bindung.
Ja.
Und zwar mal mehr, mal weniger, vielleicht wenige Personen oder sehr intensiv oder sehr viele, aber sehr oberflächlich oder was auch immer. Also es gibt ja ganz sicher ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Aber dass wir ein Bedürfnis nach Bindung haben und eins nach Autonomie und Freiheit, das ist aus meiner Sicht gesetzt, da streitet niemand drüber. Aber wie dieses Bedürfnis beantwortet, erfüllt wird, wie die sozialen Bedingungen dazu sind, was ich überhaupt vorfinde, da gibt es sehr unterschiedliche Thesen. Und die eine, die du jetzt referiert hast, die ist sozusagen am einen Ende des Spektrums, als dass es Menschen gibt, die sagen, das ist so Generation bindungsunfähig, was auch gern beziehungsunfähig. Und da wird dann geklagt über Digitalisierung und über Individualismus und über Egoismus auch und über Konsumhaltungen. Und das ist nicht so weit weg von dem, was man tatsächlich zu problematisieren hat, wenn man sich aktuell Gesellschaft anguckt. Aber es ist eben das eine Ende einer Bandbreite von Argumenten, glaube ich. Und das andere Ende ist zu sagen, nö, da hat sich überhaupt gar nichts verändert. Es sind nur die Formen, die sich ein bisschen verändern. Vermutlich gibt es sehr viel Phänomenlage dazwischen, würde ich mal behaupten. Aber es lohnt auf jeden Fall, diese Frage zu stellen und sie auch auf sich zurückzuwerfen. Also wie suche ich Bindung? Welche Art von Bindung suche ich eigentlich? Welche habe ich erfahren als Kind? Wie hat sich das niedergeschlagen in meinen Haltungen und Interaktionsmustern? Will ich dabei bleiben? Will ich das vielleicht umlernen? Denn das ist etwas, was mir wirklich zu kurz kommt im eher oberflächlichen Diskurs und so in der Ratgeberliteratur. Es legt sich schnell nahe, es gäbe Typen. Also ich meine jetzt nicht Typen von Typen.
Es gibt überall Typen.
Es gibt Typen und Typisierungen halt. Und das ist so ein bisschen wie so ein Psychotest. Früher wurde kreuze an, bist du Typ A, B, C, D und dann bist du festgelegt und denkst, da komme ich nie wieder raus. Viel wichtiger ist, glaube ich, der Gedanke, es ist nicht so falsch, sich zu fragen, was so bevorzugte Haltungen sind und was ich am meisten erfahren habe. Und meinetwegen kann man das dann auch Typisierungen zuordnen. Ich kann die gleich auch sehr gerne nennen. Aber es ist auch sehr sinnvoll zu fragen, wie man die denn verlässt, die Grenzen dieser Typisierung. Mhm. Und dass man die umlernen kann. Also wir haben jetzt so oft über Bildung gesprochen. Bindungstypen fallen natürlich auch ins Feld der Bildung. Ich kann ja reflektierter zur Stellung nehmen und mein Verhältnis zu mir selbst und zu den anderen anders gestalten. Das geht schon, das ist schwierig. Ein Habitus umzulernen ist auch sehr schwierig. Aber es ist nicht so, dass man auf Gedeih und Verderb jetzt ausgeliefert ist oder mit der Diagnose der Partnerin leben muss, die sagt, du bist bindungsunfähig und das liegt jetzt alles deine Mutter schuld.
Auf jeden Fall sind immer die Mütter schuld. Das regt mich übrigens sehr auf an Psychologie.
Ja, und es sind auch immer die Typen, die beziehungsunfähig sind oder männlich gelesene Personen in ihrer Psyche, also ich.
Oder du. Oder ich. Ich wollte gerade schon so beschämt auf den Boden gucken und dachte, das kriegt keiner mit, aber danke, Rita.
Nun ja. Wir haben gesagt, wir reflektieren, dann machen wir das auch.
Ja, ja, wir reflektieren.
Die Zuschreibungen von außen sind dann halt so bequem. Also zu sagen, ja, du passt da nicht ins Muster, da ist dir offensichtlich was Schlimmes passiert. Und die Fußnote hätte ich auch noch gern gemacht. Bis man von einer Bindungsstörung spricht, muss echt was passieren. Also bis ein psychologisch ausgebildeter Mensch dir offiziell sagen darf, oh, ich glaube, da ist was im Argen, müssen schon echt ein paar traumatische Dinge passiert sein und dich schlecht angefasst haben im Leben, so und so. Dieses obenhin gesagte, ja, du bist ja total bindungsgestört, das ist echt häufig total daneben.
Ich finde halt interessant, sich die Frage zu stellen, was braucht es oder was brauche ich eigentlich für Bindung? Also wenn ich mit Erwachsenen spreche über Freundschaften, dann sagen ganz viele, es fehlt die Gelegenheit. Also das ist das Anstrengendste daran an Bindung ist, und das ist anders als in der Kindheit, dass wir heute Gelegenheiten erst schaffen müssen. Und diese Anstrengung ist häufig schon so groß in den Leben oder in unseren Leben, wie sie eingerichtet sind, dass das schon so anstrengend ist, dass das mit Bindung verknüpft wird. Also Bindungsarbeit, ja, das ist aber erstmal Arbeit, bevor überhaupt sowas wie Bindung entstehen kann. Und die Menschen, die du um dich rum hast, sind häufig nicht selbstgewählte. Wenn du Glück hast, sind dabei Leute da, ne, die du gut findest und mit denen du Bindungen eingehen kannst. Ich glaube, das funktioniert auch für viele Menschen gut, aber für manche Menschen funktioniert es nicht gut. Also die finden diese Bindungen, nach denen sie suchen, nicht da, wo ihre Kinder zur Schule gehen oder in den Verein gehen oder was auch immer, weil deren Interessen nochmal ganz andere sind. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so selbstverständlich ist, wie das sich für viele darstellt, dass man in diesen Umgebungen dann auch wirklich Freundschaften findet.
Ich finde das auch wichtig, das zu problematisieren, weil sich sonst nahelegt, du musst dich nur anstrengen, öffnen, freundlich sein und dann wird das schon passen. Und es legt auch nahe, du hast das Bedürfnis, das alle haben. Deins ist genauso wie das aller. Und wenn du das nicht spürst, dann bist du noch nicht bei dir angekommen.
Oder deine Bedürfnisse sind identisch mit denen deines Kindes.
Genau. Und dahinter steht ja so ein Gestus von, man muss nur wollen, dann geht's auch. Der ganz schnell in meinem Kopf zumindest umschlägt in, komm schon, du willst es doch auch. Also das finde ich problematisch, hochproblematisch. Mhm. Ich muss auch Nein sagen dürfen und diesen Bindungswillen, den anderen mir auf die Schuhe kotzen, entsagen dürfen. Und sagen können, nee, das ist nicht mein Bedürfnis. Mhm. Mein Bedürfnis sieht einfach anders aus. Das mag ungewohnt sein, aber ich möchte es so nicht leben. Und es gibt vermutlich auch noch viele andere, die es so nicht leben möchten. Aber du hast recht. Das eine ist natürlich, ich muss ein Umfeld finden, in dem das Gehör finden kann, in dem ich mich traue, das zunächst mal zu kommunizieren, in dem das eine Resonanz entfaltet und nicht ein großes Erstaunen, das von Abwehr gefolgt ist. Mhm. Und dann kommt ja noch hinzu, selbst wenn ich diese punktuelle Begegnung habe, die wir ja häufig haben, auch im schnellen, meinetwegen urban, egal wo, im schnellen Miteinander haben wir punktuelle Begegnungen. Aber zur Bindung gehört eine kontinuierliche Pflege dieser Beziehung. Ja. Kontinuierlich heißt jetzt nicht, man muss sich jeden Tag sehen, aber es muss schon eine Kontinuität in Raum und Zeit geben, sich immer mal wieder zu
einmal
sehen.
Einmal im Monat miteinander zu podcasten.
Zum Beispiel, genau, über längere Zeit hinweg, damit man auch emotionale und kognitive Anker bei der anderen Person hat. Sonst bleibt das so lose verbunden, ist auch eine Bindung, aber wird eben nicht zu einem Netz, das trägt. Das muss man sich, glaube ich, wirklich bildlich vorstellen, damit das etwas stärker wird. Und das ist mit dem neuronalen Netz genauso, muss ich bestimmte Pfade häufiger gehen. Da brauche ich Kontinuitäten. Das ist ganz interessant. In den ersten Jahren, wenn wir groß werden, werden erstmal Synapsen verquickt bis dort hinaus. Da gibt es wahnsinnig viele Verbindungen im Hirn. Und irgendwann werden die aber auch abgebaut zugunsten von Pfaden, die sich nahelegen, weil sie öfter gelatscht werden, sozusagen. Und es ist notwendig, glaube ich. Auch bei Bindung ist es notwendig, dass wir aussortieren, dass nicht aus jeder punktuellen Begegnung sowas wird, sondern dass es eben diese Kontinuität braucht. Und auch die ist abhängig von guten Bedingungen.
Ich kann ja tatsächlich im Moment mit Menschen, die vor Ort sind, eine gute Verbindung spüren und mir auch vorstellen, dass man diese Verbindung vertieft. Aber in der Masse ist das zum Beispiel überhaupt nicht herstellbar. Jetzt für jemanden, die viel unterwegs ist, dieses Jahr eben wegen Lesungen oder so. Und ich begegne ganz vielen Menschen und bei ganz vielen Menschen habe ich das Gefühl, das sind super interessante Menschen. Mit denen möchte ich gerne mehr zu tun haben oder mehr sprechen. Aber so viel Kapazitäten hat man ja auch gar nicht, dass man mit so vielen Menschen ja, tiefe und intime auch Verbindungen führen kann. Und die Frage ist halt, was braucht es denn eigentlich dafür? Also, ne, du hast gesagt, es braucht eben, dass man ständig miteinander auch in irgendeiner Form ständig, es muss jetzt nicht irgendwie täglich sein.
Dass eine gewisse Kontinuität hat, ja.
Genau, ich muss aber auch, glaube ich, vom Leben dieses Menschen etwas mitbekommen. Und was ich brauche ist, also sind noch zwei Faktoren, also Vertrauen und eine gewisse Form von Selbstverständlichkeit. Und das, also Letzteres ist, glaube ich, sehr schwer herzustellen. Dieses Gefühl, ich muss jetzt nicht extra was tun, sondern ich kann mich mit dieser Person hinsetzen und wir haben eine Selbstverständlichkeit miteinander.
Ich muss mich nicht erklären, ich muss nicht immer wieder bei Null anfangen. Das ist ja auch das, was Menschen mit gelingenden Bindungen berichten, dass das so angenehm ist, dass man sich zwar vielleicht ganz lange nicht sieht, aber dann bei Punkt so und so einfach wieder einsetzt, wo man beim letzten Mal war und nicht erst aufholen muss. Oder nochmal klären muss, haben wir heute auch Vertrauen zueinander, weil wir das vor 7 Monaten noch hatten, sondern dass es so unmittelbar da ist. Das ist häufig aufgrund von vorher gelebten Interaktionen, die eben stabil waren. In deinem Beispiel würde ich sogar sagen, es liegt ja eine gewisse Ruhe auch darin zu wissen, es gibt mögliche Anknüpfungspunkte. Ja. Du begegnest Menschen, die du interessant genug findest, die dich interessant genug finden, mit denen das, wenn Zeit und Raum dafür da wäre, vermutlich irgendwie spannend werden würde. Ich glaube, wirklich schlimm wird das, wenn du dieses Gefühl nicht hast, wenn du nicht Begegnungen hast, von denen du das Gefühl haben kannst, die würden qualitativ ein Netz ergeben. Wenn ich es stricken würde, sondern Begegnungen hast, die alle auf der Oberfläche bleiben oder die dir alle wurscht sind oder die einfach bei dir nicht andocken. Das gibt's ja auch, dass man selber ein Beziehungsbegehren hat und der andere Mensch nicht. Und dann wird es schwierig. Aber solange man ja ausreichend Begegnungen hat, die etwas bedeuten könnten, ist das immerhin schon mal was, so im Modus des Konjunktivs.
Ja, ich muss gerade denken an eine Begegnung, die ich im Sommer hatte. Da habe ich eine Freundin wieder getroffen. Ich sage jetzt Freundin, ne? Weil wir waren halt, als ich 16 war, haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Das ist wirklich schon lange, lange her und war eine Zeit lang dann wirklich auch sehr intensiv verbunden. Und dann ist sie eben weggezogen, also noch weiter weg als ohnehin schon. Köln, München war für mich lange Zeit nicht machbar. Naja, weil ich einfach gar nicht das Geld hatte, irgendwie da regelmäßig hinzufahren oder auch andersrum nicht. Ne? Wir waren beide in Ausbildung und so und dann verlief sich das. Und wir hatten auch in den letzten über 20 Jahren auch nur noch so graduell und punktuell mal Kontakt und gar nicht uns weiter, auch nicht über Social Media. Also es war nicht so, dass wir jetzt sehr viel mitbekommen haben von dem jeweils anderen über Social Media. Und die war bei meiner Lesung und ich habe nicht eine Sekunde gebraucht, um sie zu erkennen und aber die gleiche Energie in dieser Beziehung zu spüren. Also es gibt ja Menschen, die verändern sich und da denkst du dir, die erkenne ich irgendwie nicht wieder. Aber wir haben uns angeguckt und wussten direkt, wir sind's. Also so.
Ja, super.
Und das war super. Wir haben am gleichen Punkt weiterreden können, als wären wir gestern auseinandergegangen, obwohl 20 Jahre dazwischen lagen. Das fand ich ganz faszinierend, aber auch wirklich besonders schön.
Ja, das spricht auch dafür, dass jetzt komme ich doch mit den Typisierungen um die Ecke, dass ihr damals sowas wie eine sichere Bindung hattet.
Ja.
Davon spricht man, wenn die Signale, die man so aussendet, vom anderen wahrgenommen werden, interpretiert werden, erfolgreich interpretiert werden, in etwa so, wie ich es auch gemeint habe. Und dann, das klingt spannend und es ist auch prompt und angemessen beantwortet werden. Das heißt, nicht jemand muss jetzt sofort, wenn er, also gut, ich hatte Hunger und du sagst, ich habe eine Zimtschnecke, das ist super, ne? Wahnsinnig prompt. Aber ich glaube, es geht auch um so Bedürfnisse wie Vertrauen, Sicherheit, kann ich dir was anvertrauen? Ich muss gerade heulen, kannst mich in den Arm nehmen. Also, dass es angemessen beantwortet wird und zwar angemessen im Sinne von, was brauchst du jetzt wirklich? Mhm. Das kennt man aus Eltern-Kind-Situationen, da kommen diese Typisierungen ja auch her, aber aus Freundschaftsbeziehungen auch, finde ich, dass es manchmal ganz gut ist, wenn der andere für mich miterkennt, ob ich jetzt freigelassen werden muss oder ob ich gerade festgehalten werden muss oder zumindest fragt, ob ich mir vorstellen könnte, dass es eins von beiden ist oder noch ein drittes. Und was es dafür braucht, das finde ich ganz schön, nennt man in der Literatur aus den 60er Jahren Feinfühligkeit. Mhm. Also wirklich wahrzunehmen, was da jetzt dran ist. Das wahrzunehmen, wertzuschätzen und damit umzugehen. Und das bedeutet, das habt ihr offensichtlich gelebt, dass es da so eine emotionale Offenheit gab gegenseitig und dass gute Antworten gegeben wurden auf die Bedürfnislagen, die da waren. Und dann entsteht es eben, dass man sich fallen lassen kann, dass man vertraut, dass man weiß, boah, wenn jetzt mal was Doofes passiert, ist nicht schlimm, wir können uns auch streiten und kommen wieder zueinander. Aber das ist nicht ambivalent. Mhm. Das ist nämlich der andere Typus, den nennt man unsicher ambivalent, wenn das mal klappt und mal nicht. Solche Freundschaften kenne ich auch.
Okay.
Die habe ich immer so beobachtet im Teenie-Alter bei anderen Mädels, die so eine, ich zitiere, so eine beste Freundin hatten.
Ja.
Das waren immer so komische Verhältnisse, wo das, mal waren die total gut und dann waren die aber auch total nebeneinander oder auch gegeneinander. Das fand ich immer total seltsam. Und dann gibt es noch den Typus unsicher vermeidend. Das heißt, da wird auf die Signale mit Distanz reagiert.
Mhm.
Dass man es einfach wirklich nicht wahrnehmen möchte oder kann und auch nicht gut beantwortet. Und der letzte Typus, das passt zu meinem Arbeitszimmer, aber desorganisiert.
Das passt zu meinem Arbeitszimmer auch.
Das beschreibt ein Bindungsbedürfnis, wenn es nicht nur nicht beantwortet wird, ist eigentlich überhaupt nicht lustig, sondern das Kind sich zwar nähern muss, das musst du als Erwachsener ja nicht so zwingend, aber als Kind bist du halt drauf angewiesen, dabei aber nicht sicher bist oder gar irgendwie bedroht bist, also dass der andere dir übel will. Das passiert auch.
Also missbräuchliche Beziehungen.
Ja, genau.
Ja.
Und wenn man solche Erfahrungen gemacht hat mit einer Person, die eher so waren oder eher so, dann bildet sich auch ein bestimmtes Interaktionsmuster raus. Ist ja logisch, also dass man eher vorsichtig drauf zugeht und sich fragt, wie ist sie denn heute so drauf? Oder dass man in vollem Vertrauen anknüpfen kann und sagen kann, wird schon gut gehen. Das liegt einfach daran, wie die Interaktionen vorher gestaltet wurden.
Aber das Interessante ist ja, dass gerade diese missbräuchlichen Beziehungen eine besondere Art des Feingefühls ausprägen bei der Person, die Opfer dieses Missbrauchs ist oder die Ziel dieses Missbrauchs ist. Man kann also, ich weiß, dass viele Menschen sich nicht als Opfer erleben möchten, weil sie das überlebt haben, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen, aber wenn man Ziel war von so einer missbräuchlichen Interaktion, dann bildet sich ja eine ganz besondere Form von Feinfühligkeit heraus. Und die finde ich mitunter anstrengend, weil du natürlich ständig aufgrund deiner großen Feinfühligkeit die Interaktion auf dich selbst beziehst.
Mhm.
Also ich finde, es ist eine Sache, jemanden zu lesen und zu wissen, okay, da sind so Stimmungen im Raum und so. Und die andere Sache ist zu wissen, hat es mit mir zu tun oder hat es nicht mit mir zu tun? Und da kommt so eine Sicherheit, also da braucht man Sicherheit untereinander. Das heißt, wenn ich eine Freundschaft habe, dann bin ich darauf angewiesen, dass die andere Person mir gegenüber die Masken fallen lässt, also wirklich absolut ehrlich ist und nicht, also mich nicht enttäuscht in ihrer Ehrlichkeit. Von mir aus in Zuneigung, aber auch in Ablehnung. Also im Zusammenhang zu sagen, du, pass auf, ich möchte gerade mit dir nicht darüber sprechen und das ist keine Ablehnung oder so. Aber das finde ich, ist für mich total entscheidend. Ne, in diesem Feingefühl, weil das kannst du ausgeprägt haben, aber es muss halt irgendwie sicher sein, dass es angebracht ist.
Ja, total. Weil soziale Unterstützung ja auch darin besteht, auf bestimmte Interaktionen zu verzichten.
Ja.
Also, dass ich sagen darf, nee, heute Abend möchte ich lieber allein sein, obwohl wir verabredet waren und das Gegenüber nicht denkt, oh Gott, was habe ich falsch gemacht oder bäh, voll unhöflich von dir, sondern denkt, ach, wie gut, dass sie sich traut, das zu sagen und mich mit bestem Gefühl alleine lässt, weil ich das formuliert habe. Und das ist natürlich eher selten, dass man das ausprägt mit Personen, weil, wie gesagt, Kontinuität, dafür braucht es auch einen gewissen Grundstock an Vertrauen, wie du selbst gesagt hast, um mich erstmal meinen eigenen Bedürfnissen annähern zu können und die dann auch noch offen auszusprechen. Was ich ganz tröstlich fand, war, ich bin an diesem Punkt des Umlernens dann hängen geblieben, was denn dazu tauglich sei. Und in einer Publikation, ich weiß nicht mehr in welcher, ich muss gleich auf meinen Zettel gucken, war da die Rede von Inseln. Und das entsprach meinem Gefühl sehr, dass man so Inseln reichen schon, dass du mal hier ankerst und mal da ankerst und weißt, da bin ich sicher, das ist schon okay. Das ist mal eine untypische Beziehung, hier werde ich nicht ausgenutzt oder hier verlangt man nichts von mir, sondern mit dem Menschen geht das gut. Und es klappt vielleicht nicht beim ersten Mal, da vertraue ich da noch nicht drauf. Es klappt vielleicht auch nicht beim 10. Mal, aber beim 15. Mal klappt es halt schon besser. Sondern ich, nee, das stimmt, der Mensch ist echt nicht sauer, wenn ich auch mal komisch bin. Und dann wird man sicherer darin und lernt auch die eigenen Interaktionsmuster nochmal neu zu reflektieren.
Ja, und du lernst ja auch deine Gefühle besser zu kommunizieren. Ich glaube, das ist so, Ich tue mich so ein bisschen schwer mit diesen Emotionsgeschichten, aber das gehört für mich dazu, zum Erwachsenwerden. Das ist ja was, das bringen wir heute Kindern bei, ne? Aber viele Erwachsene.
Die können das häufig.
Die können das
gut.
häufig sehr viel besser als viele Erwachsene. Das heißt, was ist das Problem an Erwachsenenfreundschaften? Ist vielleicht aktuell auch noch, dass wir aus einer Generation kommen, die den Umgang mit Emotionen in vielerlei Hinsicht, also manche können es trotzdem oder haben es auch von zu Hause mitbekommen, ne? Aber sozusagen sich bewusst zu machen, dass ich Emotionen kommunizieren muss, dass ich ehrlich mit jemandem sein muss, was meine Gefühle angeht und so. Das fangen wir langsam erst an, in diese Gesellschaft einzuhegen. Das heißt, das fängt im Kleinen damit an, dass Menschen sagen, na ja, ich bin depressiv, ich gehe in Therapie. Also ne, zum Beispiel eine Öffnung bei Problemen mit der mentalen Gesundheit. Da, das ist so das, was wir gerade gut akzeptieren können. Aber das muss ja eigentlich auch im Kleinen funktionieren können. Also zu sagen, du, ich fühle mich in der Situation gerade nicht wohl oder ich bin nervös oder ich habe Angst, ich fühle mich gerade angegriffen. Also negative Gefühle kommunizieren ist total schwierig. Positive Gefühle, das geht ja gerade noch so, ne? Das kriegen wir häufig hin. Aber auch negative Gefühle in einer Beziehung oder in einer Situation zu kommunizieren, finde ich total schwierig. Also weil dafür, also in dem Moment zeige ich Vulnerabilität und die muss auch beantwortet werden. Das passt, glaube ich, ganz gut zu dem, was du eingangs gesagt hast, dass Bedürfnisse beantwortet werden, aber ohne, dass man sie hell sieht.
Ja, genau. Und das meinte ich mit dem, es muss auch ein günstiges Gegenüber geben, weil wenn dir so nahegelegt wird, du kannst das mit jeder Person haben, Mr. Right ist schon zu Hause. Was soll das denn jetzt? Also kann ja sein, dass man sich irgendwie zum Beispiel in Freundschaften oder Beziehungen oder irgendwie entfremdet hat, weil sich bestimmte Interaktionsmuster blöd rausgebildet haben. Und es hilft, sie zu reflektieren und ein bisschen umzulernen und so. Es kann aber auch sein, dass das eine Person ist, die eine Zeit lang irgendwie in guter Partnerschaft mit mir war und es aber jetzt nicht mehr ist. Das muss ich aber auch sagen dürfen, dass ich sagen kann, nee, ich möchte jetzt auch nicht mehr umlernen und noch 200 Jahre versuchen, irgendwie die Richtige für dich zu sein, sondern da haben wir uns irgendwie nicht gut die Hand gegeben. Das ist schade, aber dann entlasse ich dich, ne? Skischuhbindung.
Ja.
Müsste auch drin sein, finde ich. Zu echter Liebe würde ich immer zählen, den anderen auch frei zu lassen. Also dieses Autonomiebedürfnis im Zweifel auch zu antizipieren, ist natürlich hilfreich, wenn die andere Person es ausspricht oder an sich selbst erkannt hat, was sie braucht. Ich tue mich immer schwer, wie du auch, mit den Emotionen, wenn sie so den ganzen Diskurs verregeln. Also wenn jemand bei wissenschaftlicher Argumentation sagt, ja, ich fühle das aber nicht. Das passiert jetzt seit einer Weile. Das ist, vor Jahren wäre das im Leben nicht passiert, hätte den Satz einfach gar nicht gehört. Den gab es gar nicht, den Satz. Ich fühle das nicht. Und so, was? Wie etwas fühlen? Hä?
Ja.
Diese Konstruktion. Oder zu sagen, ich fühle mich aber dadurch angegriffen und deswegen kann ich Kant nicht lesen. Also, okay, dann lass mal gucken, was das für ein Gefühl ist und ob wir darüber hinaus können in irgendeine andere Ebene, die weniger gefühlig ist. Also da habe ich Schwierigkeiten, auf der Ebene zu bleiben. Ich glaube, dass es oft auch was bringt, die Emotionalität zu erkennen und sie ein Stück auch zu rationalisieren, damit ich sie dem anderen zugänglich mache. Also ich kann die benennen und anbieten und sagen, das ist mein Gefühl. Und dann kann man aber auch versuchen, auf den Nenner zu kommen miteinander und zu gucken, was fangen wir denn jetzt vernünftigerweise damit an.
Genau, was fangen wir damit an? Ich weiß nicht, ob es unbedingt das Rationalisieren sein muss.
Ja, das meine ich halt damit. Doch, Menschen, ich finde das angenehm, wenn ich so bin.
Ja, ich finde das auch angenehm, wenn ich so bin und Dinge rationalisiere, das kann ich auch sehr gut. Aber das Problem ist halt, dass man damit natürlich auch das Gefühl schnell aus dem Weg schafft.
Ja, ja.
Also, dass man einfach sagt, so, ich habe dich gesehen, jetzt gehst du mal da in die Ecke, jetzt wir mal hier einfach mal weiter. Ist ja auch,
was bist du für ein hässliches, kleines, pickliges Gefühl? Da gehst du aber mal auf die stille Treppe.
Genau, so. Und naja, das hat ja auch schon was mit Werten und aber auch mit einer Form von Verarbeitung und Verpackung auch zu tun. Ne? Wir verpacken das und stellen das in die Ecke. Wir verarbeiten das nicht. Das kommt irgendwo in den Schrank, da wo mein 10 Jahre alter Tee ist, den ich vergessen habe. Aber solche
abwarten und den Tee nicht trinken.
Ich glaube, mit dem Tee passiert nichts, er ist trocken.
Wahrscheinlich.
Aber egal. Auf jeden Fall, ich finde, das ist ein ganz spannender Punkt. Also dieses Gefühl auch auszuhalten und zu sagen, so, was mache ich denn jetzt? Was sagt mir dieses Gefühl? Also ich kann ja auch einfach sagen, was sagt mir dieses Gefühl, diese Abwehrhaltung gegenüber Kant und damit dann arbeiten?
Klar, ja, das meine ich ja.
Ja, ja, genau. Aber das, ob ich das dann rationalisieren muss oder ob das einfach Teil des Ganzen sein kann, ne? Also Ganzen sein kann. Schlimm. Aber das ist ja, also wenn ich jetzt in die Analyse gehe, könnte ich die ja sehr rational machen. Mhm. Aber ich könnte ja auch dieses Gefühl mit in die Analyse nehmen und sagen, ne, also das hat in mir Widerstände ausgelöst. Und dann habe ich geguckt, also das, welche Vorurteile, Urteile habe ich da? Warum löst es heute Widerstände aus? Warum ist es vielleicht sogar gut, dass es heute Widerstände auslöst? Mhm. Was daran löst Widerstände aus? Also sich in dieser Form oder in dieser Form diesem Gefühl auch Raum zu geben, dass es Teil des Ganzen sein darf. Und das machen wir häufig halt nicht so. Also wir reflektieren ganz viel und sind dann sehr rational, aber die Emotion, die muss halt draußen bleiben. Aber die ist ja da.
Ja, ich finde das im Gegenteil sogar rational, ihr Raum zu geben. Es ist halt sehr vernünftig. Ja, es ist doch vernünftig, dem Raum zu geben.
Ja,
es ist
absolut.
Nicht unvernünftig. Es ist sogar sehr unvernünftig, ihr keinen Raum zu geben. Ich weiß, dass das mit mir schwierig ist.
Nein, gar nicht. Ich muss so grinsen, weil ich denke so, ja, ich weiß, dass auch ich gerade natürlich das Ganze wieder rationalisiert habe.
Ja.
Mir ist das schon klar.
Wir machen ja hier nichts anderes. Wir führen das der Reflexion zu, wir versprachlichen das.
Ja.
Wir gucken uns das Phänomen an, wir versuchen es wahrzunehmen. Und dann auch möglichst wertzuschätzen. Und dann gibt es ja verschiedene Weisen, damit umzugehen. Man kann ins Handeln kommen, man kann ins Sprechen kommen, man kann sein Denken ändern, man kann sein Fühlen ändern. Und diese Änderungspotenziale sind groß, finde ich. Also anders darüber zu sprechen, auch anders über mich zu sprechen, anders zu handeln, als ich vorher gehandelt habe, anders zu denken, als ich vorher gehandelt habe und auch anders zu spüren, meinetwegen auch zu empfinden vielleicht.
Also ja, oder überhaupt mal etwas.
Weil ich das erkannt habe, dass es Parallelen gibt oder dass es Analogien gibt, die mir weiterhelfen oder dass es ungute Muster gibt, die ich gern umlernen würde oder so. Und das meine ich mit rationalisieren. Ich meine nicht es klein machen und zu was anderem verarbeiten und nachher ist aus der Kugel ein Würfel geworden, sondern ich meine es schon wie du, also dass man die Kugel halt anguckt und dann versucht, sie in einen Würfel zu verpacken. Ach verdammt, ich gebe es ja zu.
Aber es ist auch wirklich, ich finde es auch wirklich schwierig. Also wenn man gewohnt ist und wenn man gelernt hat, ständig Gefühle zu rationalisieren, was ein Stück weit passieren muss, damit wir drüber sprechen können.
Ja.
So. Oder damit sie unser Sprechen nicht so beeinflussen, dass das, was dann dabei rauskommt, eigentlich die pure Emotion ist.
Ja.
Weil dann fängt an, also dann streiten wir richtig zum Beispiel.
Ja, dann kann man halt auch nicht mehr wissenschaftlich über etwas sprechen. Man kann dann nochmal sprechen, aber das hat dann nichts mehr mit Erkenntnis oder so zu tun im Sinne von Argumentieren oder Wahrheitssuche oder so eine andere Wahrheitssuche. Mir ist schon klar, dass das mit dem Bindungsthema auch eng zusammenhängt. Also wie ich mit Emotionen umgehe, ist in der frühen Kindheit wahnsinnig wichtig. Wie ich auch den Umgang anderer, der Erwachsenen in dem Fall, damit erlebe, ist total wichtig. Und so eine echte Bindungsangst entsteht, wenn Kinder sich zu sehr anpassen müssen, um den Eltern zu gefallen. Denn gefallen wollen sie immer, damit sie gut versorgt werden. Mhm. Und dann passen sie sich in die eine oder andere Richtung an, was halt gerade so passt zum Bedürfnis der Eltern. Aber damit lernen sie eben nicht, ich bin hier sicher und ich kann sein, wer ich bin und bin angenommen, sondern ich muss funktionieren in einem bestimmten Zusammenhang. Und das mache ich möglichst klug, das können die auch sehr gut. Zum Beispiel rational sein, weil das in der Erwachsenenwelt besser ankommt, als wenn ich in Tränen ausbreche, einfach so. Aber das führt eben auch zu ständiger Verlustangst bei den Bindungen im Erwachsenenalter. Und die, finde ich, hat zwei Seiten. Ich weiß nicht, ob das so reflektiert ist im Diskurs, aber mir ist sehr deutlich, dass man Angst hat, den anderen zu verlieren. Klar, ja, wenn man sich nicht richtig benimmt. Aber ich habe immer auch Angst, mich selber zu verlieren. Wenn ich zu sehr beim anderen bin und ach so sehr in Verstehen gehe und in, wie soll man sagen, akzeptieren, dann neige ich dazu, mich selber zu verlieren in meinem Autonomiebestreben. Dann bin ich sehr so im Anpassungsmodus, komme aber erst gar nicht dazu, das eigene Begehren, das eigene Bedürfnis zu leben.
Ich glaube aber, dass wenn man sagt, Kinder sind darauf angewiesen, gemocht zu werden, ich glaube, das ist bei vielen Erwachsenen auch so. Wir möchten, also die meisten von uns möchten wahrscheinlich gerne gemocht werden.
Ja.
Und je nachdem, in welche Zusammenhänge wir kommen und wer uns mag, prägen wir bestimmte Verhaltensweisen aus.
Ja.
Also als ich, als Jugendliche gemocht werden wollte, habe ich eine Gruppe gefunden, in der ich zumindest erstmal Akzeptanz erlangt habe.
Mhm.
Und um von denen gemocht zu werden, habe ich mich an diese Gruppe angepasst. Das, also von heute würde ich sagen, das hat mir nicht entsprochen. Mhm. Es war eine Gruppe, zu der ich eigentlich gar nicht 100% gepasst habe, aber das war zumindest die Gruppe, die mich erstmal akzeptiert hat. Mhm. Und von da muss man ja gucken, wer bin ich, was mache ich,
wie über lange die Zugehörigkeit, bleib ich? Wenn genau. Ich erstmal dazu. Mh.
Ja, aber überhaupt erstmal zugehörig zu sein oder ein Zugehörigkeitsgefühl zu erfahren, eine Bindung zu erfahren, hat auch schon damit zu tun, glaube ich, also außer bei den Leuten, für die es echt funktioniert, also ich bewundere Menschen, die so Klicken haben, die so schon seit Jahren zusammen sind. So in großen Gruppen, weißt du, so und sich alle kennen und gemeinsam Urlaub machen und so, dann denke ich immer, das ist irgendwie crazy. Ich kann mir das nicht mal im Ansatz vorstellen. Auch allein schon aus dem Grund, weil ich mich in so vielen Beziehungen zu mir selber so krass verändert habe. Mhm. Und diese Gruppen, zu denen ich früher dazugehört habe, zu denen würde ich mich heute nicht mehr zugehörig fühlen.
Na, im besten Fall hätten die das ja akzeptiert. Ihr hättet eine sichere Bindung gehabt und die hätten sich gesagt, okay, Nora ist jetzt anders drauf, aber ist immer noch Nora.
Genau, aber das hätte, glaube ich, von den Interessen einfach nicht mehr gepasst. Also wir können ja auch Interessen verändern.
Ja,
ne?
Klar.
Das merken wir ja zum Beispiel, wenn Menschen neue Partnerschaften eingehen, also es ist häufig in Beziehung mit Partnerschaften, dann werden die plötzlich, keine Ahnung, finden Golfspielen geil, obwohl sie es vorher immer gehasst haben. Oder werden plötzlich…
Hat bei mir nie funktioniert.
Tief religiös oder was auch immer. Also gibt es ja wirklich krasse Umwälzungen, ne?
Ja, das eine ist ja, ich erlebe da ein Angebot, das ich vorher noch nicht erlebt habe. Interessiere dich doch mal für XY. Das mag ja sein, dass es auf irgendwie vorher noch nicht auf dem Silbertablett war und jetzt ist es da und ich merke, das ist ja super für mich. Aber vieles davon ist ja genau das, was du sagst, nämlich eine gewollte Anpassung, weil ich mit Anpassung assoziiere, dass ich dann besser in Bindung komme. Und das stimmt eben nur zum Teil. Gut, in Bindung komme ich ja nur, wenn ich auch vorkomme als diejenige Person, die ich bin und wenn ich nicht die Interessen des anderen mitgehen muss, wenn ich möchte, meinetwegen. Aber es wird dann viel auch geben, was mich eigentlich nicht interessiert. Und das Spannende ist ja, dass wir ständig im Leben, das hatten wir mit Nadia auch thematisiert, dass wir diese Brüche als so wahnsinnig umwälzend erleben manchmal oder die Nichtbeantwortung von Bedürfnissen, aber eigentlich ist es total normal. Mhm. Also, dass sich mal was verändert, dass jemand mal geht eine Weile lang und vielleicht wiederkommt oder auch nicht wiederkommt. Das Ghosten ist sicher nichts, was Menschen gut tut, aber das ist irgendwie auch schon das neue Normal, dass Menschen so einfach wegbleiben. Abgesehen davon, dass man das als unschön erlebt, ist es aber nichts, wo man jetzt beschämt sagen müsste, mir ist das passiert und alle sagen, was? Das ist mir ja noch nie passiert. Mhm. Also es passiert ja, dass diese Umwälzungen stattfinden und so ein Anknüpfen an das Bestehende, wenn wir jetzt von Bindung sprechen, ist ja auch das, was wir ständig machen müssen. Wir müssen uns angucken, wo stehen wir denn jetzt miteinander? Was ist denn gerade so der Status quo und wo kann ich da anknüpfen an das, was ich vorher schon alles erlebt habe, aber auch an alles, was ich vielleicht noch nicht erlebt habe. Also möchte ich vielleicht was aktualisieren, was mir fehlt, also an das, was ungelebt ist. Mhm. Da gibt es ja auch vieles, was Menschen lange mit sich rumtragen und nie an ihre Wünsche anknüpfen. Und eigentlich wäre das vielleicht gar nicht so schwer, wenn man bei sich begönne. Dann bräuchte man den anderen vielleicht erstmal gar nicht.
Man bräuchte ihn erstmal gar nicht, aber Bindungen können ja schon unglaublich stark sein. Also ja. Bindungen können so stark sein, dass sie uns am Ort halten, obwohl wir diesen Ort gerne verlassen möchten.
Klar.
Und das gilt jetzt nicht nur für, ich würde gerne, keine Ahnung, ans Meer ziehen oder was auch immer, sondern das gilt halt auch für Situationen, in denen unsere Umwelt uns schadet, ne?
Ja.
Also Menschen, die in Diktaturen leben oder so. Und ich muss da gerade tatsächlich deswegen sehr viel mehr drüber nachdenken, weil es eben den Sturz des Assad-Regimes in Syrien gab.
Ja, und direkt kommt die Frage auf, wann gehen die denn jetzt mal alle wieder nach Hause? Jetzt können sie doch.
Ja, auch da, also da muss ich ehrlich sagen, das ist natürlich eine Frage, die schlecht beantwortet worden ist, auch von Medien, weil man natürlich nur diese Frage ins Zentrum gestellt hat und gar nicht die rechtlichen Bedingungen, die damit im Zusammenhang stehen. Ne? Also das ist natürlich eine Diskussion, die, es waren Dinge, die standen eigentlich überhaupt nicht zur Debatte und trotzdem wurde diese Debatte aufgemacht.
Auf den Rechtsstatus zu gucken, ist einfach immer wichtig
aber
in
auch,
diesen Geschichten.
Genau, aber wenn wir das aufs Thema drehen, finde ich schon auch interessant, wer fühlt sich denn in welcher Weise damit verbunden?
Mhm.
So. Und interessant finde ich, dass es Menschen gibt anscheinend, die diese Verbindung zum Menschsein, nicht spüren, möglicherweise, und denen auch jegliches Gespür für die Umstände und die Situation fehlt, denen jegliches Gefühl dafür spürt, Gefühl dafür fehlt, dass auch diese Menschen die ganze Zeit Bindungen hatten, nach Hause.
Unterbrochene
Bindungen hatten, gewaltsam unterbrochene Bindungen hatten, so, und dass die, dass Bindung da eine ganz, ganz krasse Rolle spielt, für diese Familienleben. Also, und das seit ganz langer Zeit. Und wer das nicht nachempfinden kann, finde ich, das sind Menschen, denen fehlt auch was.
Ja, die machen halt Othering, ne? Also wir sind wir mit
Empathie.
Wir haben sowas und die anderen haben das gar nicht.
Ja, aber vielleicht haben
das
genau diese
andere.
Menschen genau solche Bindungen nicht.
Ja,
also,
ja, klar. Also Empathie ist ja Mitdenken und Mitfühlen, beides. Und wenn mir da die Grundlagen fehlen, wird das schon schwierig. Aber
ich glaube, das
ist
zentrales Verbindung.
Ja, natürlich. Und ich würde sagen, es reicht manchmal vielleicht sogar. Ich werfe das auch Menschen vor, wenn sie es nicht gefühlt haben als Kinder. Ich weiß, dass die es schwerer haben, aber man kann es im Denken aufholen ein bisschen. Oder jemand, der die Denkmuster nicht erlernt hat oder das Argumentieren, der kann das zumindest fühlen, dass wir Mensch als Familie sind. Man darf es sich nicht zu leicht machen. Ich weiß, dass es ganz beschädigte, ganz schreckliche Biografien gibt, die Entfremdungen bedeuten von sich selbst und vom anderen, da mache ich überhaupt keine Vorwürfe, aber viele machen sich schon sehr, sehr leicht. Und das ist nicht gerechtfertigt. Ich kann vielleicht sagen, ja, fühle ich nicht, macht mir nichts, hat mit meinem Leben nichts zu tun. Dann kann ich es aber wenigstens übers Denken und Handeln und Sprechen irgendwie anders erlernen. Und umgekehrt eben auch. Also das ist häufig auch eine Ausrede. Und was dahinter liegt, ist ja auch so eine Unterstellung von, die sind irgendwie zum Spaß hergekommen. Die Bindungen sind da und da, das ist ja Teil der Bindungstheorie, dann ist Raum für Exploration, als hätte man so aus Jux und Dollerei die Welt kennenlernen wollen und wäre dann mal losgezogen. Ich glaube nicht, dass die meisten Situationen so sind, in denen man die sicheren Bindungen, die wenigen, die man hat, verlässt.
Ja.
Das tut man ja nur aus Not und weil man denkt, irgendwo ein besseres Leben für die, die man liebt, aufbauen zu können. Die Menschen, die das wirklich aus Abenteuerlust machen, den kannst du an einer Hand abzählen. Und das ist zynisch, das zu unterstellen, das verzeihe ich schlecht.
Ich verzeihe das tatsächlich gar nicht. Also ich verzeihe wirklich nicht, dass diese Diskussion so ins Zentrum gerückt worden ist, anstatt sich auf die Menschen zu konzentrieren und auf das, was gerade vor Ort passiert, also auch in Bezug zu Bindung, Familie. Das ist ja, also wer das angucken kann, ohne da empathisch drauf zu reagieren, schwierig, würde ich sagen. Also ich kann verstehen, dass einen sowas überfordern kann natürlich, ne?
Ja.
Aber da sind so Sachen, wo ich denke, wie tief diese Bindungen sind, ne? Und wie belastet auch von außen, von äußeren Umständen, so dass man nicht mal eine Wahl hat, ob man diese Bindung haben möchte oder nicht. Also da spielen so viele Faktoren mit rein. Und da nicht Bindung auch anzubieten, zum Beispiel an dieses Land, in dem Menschen Sicherheit gefunden zu haben und auch eine freiwillige Bindungslösung überhaupt im Sinn zu haben. Also sozusagen eher im Sinn zu haben, wir müssen sie rausschicken, als im Sinn zu haben, naja, vielleicht wollen die gar nicht so gerne hier sein, wie wir alle denken.
Ja, möglich wäre das.
Möglicherweise, weil das Bindungsangebot, und das ist eins mit N, weil das Bindungsangebot hier eben nicht vorhanden ist.
Ja, weil man es auch nicht einräumen möchte, ne? Das ist die Seite, die man nicht so gern offen sagt, dass wie in einer Paarbeziehung, wenn einer sperrt und sagt, nee, ich will es aber eigentlich gar nicht, kann ich natürlich auch bei allem, kommt erst mal her, Rechtsstatus verweigern und dann ein Andocken erst gar nicht möglich machen. Und da sagt keiner, in Wirklichkeit wollen wir nicht. Weil ich habe da heute noch mit Studierenden im Blog-Seminar drüber gesprochen. Die meinten, aber vor ein paar Jahrzehnten war das doch, die waren doch willkommen und die sollten doch. Dann habe ich gesagt, die hat man Gastarbeiter genannt und im Modus des Gastseins war das okay, weil man dachte, nee, der Gast geht geht ja irgendwann wieder
und
nach Hause.
Und zwar vor 3 Uhr,
ja, genau,
damit ich
so
aufräumen kann.
Jetzt ist 16 Uhr, ist immer noch da. Und dann ist dieser Diskurs auch umgeschlagen, wenn wir uns mal erinnern möchten. Da war das auf einmal nicht mehr irgendwie so cool und zwei kleine Italiener, sondern dann war das auf einmal so, was machen wir denn mit denen jetzt? Bleiben die? Das ist aber unschön. Doppelte Staatsbürgerschaft ist aber eine Bevorzugung, die hier keiner haben sollte.
Was? Man kann eine Bindung in 2 verschiedene Richtungen haben?
Ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl.
Muss man sich monogam an ein Land binden?
Ja, genau.
Habe ich dieses Land geheiratet?
Ja, und dann musst du dich auch entscheiden, wem du den Ring an den Finger steckst, ne?
Ja, so ein bisschen schon, oder?
Ja, klar. Also dahinter liegen Denk- und Wahrnehmungsmuster, die ganz klar geprägt sind, auch wenn im Vorwort immer steht, man meint es nicht so heteronormativ, aber es ist häufig an den Modellen, die in der Normalverteilung so in der Mitte wahrgenommen werden, orientiert. Und mich
das ist so sehr schön ausgedrückt.
Stört das inzwischen recht massiv. Ich verstehe, dass diese Bücher, die das leicht machen und so mit Übungen daherkommen, sich gut verkaufen. Das ist ja auch ein Angebot an Menschen, die nicht Zeit haben, sich eine Stunde diesen komplizierten Podcast reinzuziehen.
Nein, ich glaube, du musst kurz erklären, wovon du konkret redest.
Ach, von Ratgeberliteratur.
Okay,
die behauptet, jeder ist bindungsfähig und dann muss man es nur machen. Und klar sind damit alle Menschen gemeint oder zumindest fast alle. Das mag sein und so. Und dann wird dir so nahegelegt, muss halt richtig machen und dann klappt es schon. Und es ist ein ähnlicher Diskurs im Großen. Das ist sowieso etwas, was ich in der Wissenschaft als sehr positiv erlebe, dass man diesen Diskurs geweitet hat von den persönlichen Beziehungen Eltern-Kind hin zu Beziehungen überhaupt, hin zu soziokulturellen Beziehungen. Also wie gehen wir Bindungen ein? Sonst könnten wir das ja jetzt gar nicht diskutieren, ob sich jemand an den Staat bindet. Da ist diese Öffnung geschehen, aber die geschieht nicht im Rahmen von Ratgeberliteratur. Die bezieht sich immer auf eine Paarbeziehung. So.
Ja. Und darüber musste ich nämlich gerade nachdenken. Also ich hatte eben noch den Gedanken, dass ja gerade aus migrantischer Perspektive Deutschland gerne als Kaltland bezeichnet wird, so. Und was das eigentlich für eine Bindungsdiagnose ist, die man dann in diesem Land auch ausstellt. Und was das aber eben auch mit den Menschen macht, die hier leben. Also was bedeutet das eigentlich für die Gesellschaft, die hier lebt? Also was bedeutet das, dass es uns anscheinend hier schwerfällt, Verbindungen oder Bindungen aufzubauen, Gemeinschaft zu leben? Ist es in anderen Ländern besser, anders? Gibt es mehr Begegnungsorte? Wird Begegnung da anders gelebt? Also, und das finde ich schon, interessanter reinzugucken und sich das anzugucken, wie hat das eine mit dem anderen zu tun? Weil wir sind ja auch die Menschen in der Umgebung, in der wir leben.
Ja.
Und gibt es da irgendwas, das uns unterscheidet von anderen Kulturen vielleicht?
Ja, und dann diese Frage, die du eingangs gestellt hast, auch nochmal zu stellen, wieso gelingt es nicht so leicht, Beziehungen aufzubauen zu anderen? Wie findet ihr Freunde im Erwachsenenalter? Warum ist das so schwierig? Weil ich nur auf die falschen Menschen treffe oder weil wir vielleicht alle in so einer Stimmung von eher unsicherer Ambivalenz unterwegs sind und uns nicht so ganz sicher gebunden sind, sondern das Gefühl haben, wir müssen schon gefallen, damit es funktioniert, damit wir gesellschaftlich anerkannt sind. Und es lässt sich einfach übertragen auf größere Zusammenhänge, das glaube ich schon. Weil dieser Communitas-Gedanke, den es ja gibt, dass so in der kleinen Gemeinde sichere, tragende Beziehungen gelebt werden, den erfahren viele so nicht mehr am eigenen Leib. Diese Gemeinden sind entweder klein, sie waren religiös getragen, das ist so ein Stück weggebröckelt.
Ja, Großfamilien.
Dann, genau, die sind weggebröckelt, dann sind
aber
sie schlecht.
Aber nur in den westlichen Kulturen.
Ja, 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 da müsste man mal.
Ja, aber das
transkulturell mal so gucken, ne, was
ja,
so los ist.
Das, was ich mich gerade oder das, was in meinem Kopf gerade vorgegangen ist, ist, als es noch Großfamilien gab in der Beziehung und als es irgendwie noch Standard war, dass sich diese Großfamilien auch häufiger treffen, ist man dann einfach, weil es so eine Großfamilie ist, wahrscheinlicher unter Menschen, die ähnlich ticken.
Zumindest die ähnliche Geschichten erlebt haben oder was Ähnliches.
Ja,
die können
charakterlich
sehr unterschiedlich sein, aber ich habe es jetzt aktuell erlebt. So Beerdigungen sind ja so klassische Anlässe, wo man mit Menschen zusammenkommt, die man sonst nicht so oft sieht, mit denen man aber tendenziell irgendwie verwandt ist. Und da gibt es individuell große Abweichungen, aber es gibt eben eine gemeinsam gelebte Geschichte, selbst wenn es nur geteilte Orte sind oder jährliche Anrufe oder irgendwie sowas. Also es gibt diese Kontinuität in den Verbindungen auf irgendeine Weise. Und es trägt schon relativ weit bei aller individueller Abweichung. Und dann sagt man klassischerweise immer, wir müssen uns echt mal öfter treffen oder mal zu einem anderen Anlass und es passiert nicht.
Ja, ja.
Die nächste Taufe steht nicht an, weil man nicht tauft. Weil, die nächste Hochzeit steht nicht an, weil man nicht heiratet.
So. Deswegen sind Scheidungspartys jetzt auch so modern.
Ja, man muss halt andere Partys feiern. Das ist so ein Stück vorbei mit diesen Ritualen. Aber es ist nicht so viel anderes nachgerückt. Und das ist für Gemeinschaften ein Problem. Zumal sie, wenn sie sich etablieren wollen, neu etablieren wollen, im Rahmen unserer Gesellschaft, wie sie ist, wahnsinnig finanzstark sein müssen. Also ich zum Beispiel Genossenschaften, die gemeinsam wohnen wollen. Menschen, die sich auf eine Idee einigen, wie sie das Zusammenleben denn organisieren wollen, die müssen erstmal ein paar Millionen an den Start kriegen, bevor die irgendwas etablieren können. Ja. Das geht nicht so einfach.
Naja, du kannst natürlich auch so Nachbarschaftsgedöns. Ja. Also, ich sage jetzt Gedöns, weil mir das Wort danach nicht einfällt. Nachbarschaftsaktivitäten.
Beziehungen.
Ja, nee, erstmal Aktivitäten. Ja. Ich will auf was kommen, was du gerade gesagt hast. Also, ne, gemeinsame Aktivitäten, gemeinsam erlebte Geschichte. Das Interessante ist, dass wir Bindung immer sehr emotional sozusagen als etwas, was zwischen Menschen passiert, wahrnehmen und wo so Emotionen mit im Spiel sind, aber dass wir vielleicht einen Katalysator dafür brauchen, nämlich dieses gemeinsam erlebte Geschichten, gemeinsam was gebaut haben, gemeinsam was entwickelt haben, also auch eine Struktur haben, in der sich Beziehungen leichter pflegen lassen als, wann kannst du denn keine Ahnung, ich habe in 5 Monaten am 3. um 4 Uhr kann ich nochmal für eine Stunde und ansonsten ist der Kalender im Jahr voll. Und den Termin sagst du dann ab, weil du an dem Tag, keine Ahnung, irgendwas hast.
Ja, so. Aber das ist das, was du eingangs sagtest, was dann bleibt, sind gemeinsam genutzte Orte und Gemeinsamkeiten, die sich im Sinne von Nachbarschaft oder gemeinsamen Interessen aufgrund von, meinetwegen alle die Kinder in der gleichen Grundschule oder so ergeben und dann musst du so arbeiten mit dem, was da ist. Aber ein Stück ist da ja auch was dran. Menschen haben da eigentlich ganz gute Erfahrungen mitgemacht, diese Orte zumindest zu teilen, dass du wusstest, meinetwegen klassisch, freitags sind die und die Menschen in der Moschee. Die treffe ich dann da immer.
Ja.
So. Oder wenn sonnig ist und Mittwochnachmittag, dann sind ganz viele Menschen auf dem Dorfplatz, weil da ist ein Brunnen.
Ja, oder von mir aus auch auf dem Basketballplatz irgendwo.
Genau,
oder so.
Irgendwelche so bindende Orte oder auch Rituale. Was ich aber erlebe, ist, dass ich da starkes Bindungsbegehren an mir feststelle. Ich möchte, dass davon noch einiges aktualisiert wird und gelebt wird, dass ich mich aber auch sehr dran aufreibe, dass andere nicht mehr so mitmachen, weil sie die Ressourcen nicht mehr investieren. Also wenn man sagt, pass mal auf, wir machen hier im großen Saal Plätzchen backen für alle Kinder. Also jemand muss den Teig besorgen, jemand muss die Förmchen mitbringen. Im Zweifel mache ich auch schon ganz viel, aber Menschen müssen da mitmachen und darauf achten, dass sie nicht verbrennen und so. Man muss gemeinsam aufräumen. Das ist ein herkulischer Akt, das herzustellen. Und dann bist du am Ende mit 2 Personen, die alles machen für 35 und 33 sagen, ja cool, danke, tschö. Und ich so, ey, viele Hände, schnelles Ende. Und so, also so, weg. Und das ist
aber weil die vielleicht woanders was organisiert haben. Ne? Also ich glaube, die Anknüpfungspunkte, zum einen sind die sehr vielfältig, du hast eine große Auswahl, das diversifiziert halt krass. Und zum anderen gibt es nicht diese, also ich glaube, wenn das Angebot kleiner ist, ist auch der Wunsch größer, alle bei diesen gleichen Events zu sein. Ja. Und je größer und vielfältiger das Angebot wird, desto mehr stiebt das halt auch so auseinander.
Ich kann auch keinen Vorwurf draus machen, das habe ich gar nicht vor. Aber ich stelle das Phänomen fest und dann musst du mit deinen Kräften echt lernen zu haushalten. Mhm. Also zu fragen, okay, im Vorfeld abzufragen, wer macht mit verbindlich und ist dann bitte auch da verbindlich. Bindung und so. Und mich drauf verlassen zu können, ist ein Riesenfaktor, weil ich sonst einfach an Ressourcengrenzen komme und es nicht mehr kann. Und ich denke, das ist auch eine Erfahrung der Frage, die du gestellt hast, wie man denn jetzt Freundschaften findet. Man muss ja Menschen finden, die das gerne möchten und die auch bereit sind, da Zeit zu investieren und zuhören und Emotionalität mitgehen und so. Und das ist für viele schwierig, wenn die Ressourcen ohnehin schon so knapp sind.
Genau.
Man wünscht sich, dass es dann so passgenau alles hinhaut. Zur Sicherheit hoffe ich, kann ja auch am 23. um 17 Uhr bis 17.45 Uhr und wenn nicht, dann doof, ne?
Ja, ja. Aber genau das ist das. Und was ich im Sommer festgestellt habe, ist, wenn ich auf meinem Mental Health Spaziergang ist, was viel angenehmer ist, wenn es länger hell ist, weil dann kann man auch länger spazieren gehen, dass ich dann Menschen getroffen habe in meiner Umgebung, die ich gerne mag, und die habe ich dann häufiger getroffen. Mhm. Und dann haben wir uns dann halt hingestellt und von mir aus auch nur dieses 10-Minuten-Schwätzchen gehalten oder haben uns dann verabredet, weil wir eh gerade da standen, ohne dass es kompliziert ist, und gesagt, so, ich wollte an dem und dem Tag da und da essen gehen, vielleicht sehen wir uns einfach mittags. Ja. Und dann sind wir uns total häufig, also häufig im Sinne von, ich glaube, immerhin 3 oder 4 Mal im Sinne von jahrelang gar nicht, über den Weg gelaufen und konnten dann halt kurz miteinander reden. Und auch, dass sich diese Wege kreuzen im Alltag, ne? Ich glaube, dass es auch wichtig ist, weil das so nicht unverbindlich, es ist schon verbindlich, aber es bindet dich nicht in Zeit und Raum. Also, ne, das ist einfach eine zufällige Begegnung und dann denkst du ja, naja, ob ich jetzt dann gehe ich halt gleich ein bisschen schneller einkaufen und rede jetzt einfach mal 10 Minuten mit der Person. Und das, glaube ich, das ist das, was fehlt. Wenn, dann müssen wir es immer verabreden, dann müssen wir es timen. Also, ne, ich habe jetzt 2 Stunden, wo du so denkst, so, naja, aber ich hätte für 4 Stunden Stoff.
Mach mal hinten raus offen.
ja, aber das auch das, also ich erlebe nicht mehr, vielleicht ist das für eine jüngere Generation anders, ne? Aber ich erlebe nicht mehr, dass ich Ende offen habe.
Das ist bei mir schon durch Schlafbedürfnisse stark begrenzt.
Ja, aber das meine ich halt. Ne? Ja, ich habe nicht mehr Ende offen, weil ich weiß, da am nächsten Tag klingelt der Wecker wieder um 6.30 Uhr. Das ist nicht mehr mit Ende offen, schaffe ich nicht mehr.
Ja, genau. Was du beschreibst, ist auch etwas, was in der Wissenschaft angekommen ist, besonders in der sozialen Arbeit, wenn es um solche Netzwerkanalysen und die Frage geht, wie dich diese Netzwerke von Verbindungen auch tragen. Mhm. Nämlich, dass man auf die Relevanz schwacher Beziehungen gekommen ist. Und schwach heißt jetzt nicht schwach als schlecht oder so, sondern sowas eher Zufälliges, das rein alltagsbedingt ist, das nicht irgendwie in Blutsverwandtschaft oder Wahlverwandtschaft sich niederschlägt, sondern ja, schwache Beziehungen, dass du Menschen regelmäßig siehst, meinetwegen auch, weil sie halt zu deinem normalen Erledigungsalltag gehören, und dass das aber auch eine Verbindlichkeit schafft. Es ist irgendwie schön, dass auf der Linie 144 4 BusfahrerInnen sich die Linie 144 teilen. Da kannst du dein Schulkind besten Gewissens reinsetzen nach 2 Wochen, weil die Kinder kennen. Mhm. Das ist gar nicht so anonym, wie du meinst, sondern das sind wenige Menschen, und die merken sich auch, wer wo einsteigt, und sagen, ey, musst du nicht hier raus. So. Man denkt, das sei alles so anonym, aber diese schwache Beziehung, wo das, weiß ich nicht, der Drittklässler hat im Zweifel jetzt nicht das Gefühl, dass die Busfahrerin zu seinem Alltagsleben gehört, aber wenn die weg ist, wird das schon festgestellt. Ja. So, wo sind die hin? Oder da ist jetzt ein Neuer oder so.
Wer sagt mir jetzt, wo ich aussteigen muss?
Ja, genau. Und das ist was gut reflektiert ist, aber in der Bindungstheorie vielleicht noch nicht so ganz angekommen ist, dass auch das trägt, also die Qualität schwacher Beziehungen, die aber kontinuierlich gelebt werden.
Und manchmal müssen die gar nicht physisch sein, also weil ich ja eben irgendwie zu diesen sozialen Netzwerken mich geäußert habe. Ich habe solche Verbindungen natürlich auch über dieses Internet. Das klingt komisch, aber auch da gibt es Menschen, die ich mehr oder weniger regelmäßig spreche oder denen ich mehr oder weniger regelmäßig begegne. Und auch das formt eine Form von Bindung. Und ich weiß, dass das Internet, dass soziale Medien vor allen Dingen bekannt sind dann für Hate Speech und Gewalt und all so ein Kram. Und es ist da auch, ne, also dem begegnest du da auch. Aber was ich vor allen Dingen gelernt habe, ist, dass ich interessante Menschen treffe, ist schwierig, also aber dass ich interessanten Menschen begegne, denen ich so im Leben nicht über den Weg laufen würde. Also ich habe sozusagen nochmal ein anderes Forum, eine andere Agora, auf der ich anderen Menschen, anderer Menschen Wege kreuzen kann.
Und es ist ja auch dein gutes Recht, das als soziale Unterstützung zu erleben.
Ja.
Weil, wonach wir noch nicht gefragt haben, sind so, wie soll man sagen, Schutzfaktoren oder Lösungsansätze, vielleicht was denn gut funktioniert. Ja, von der Bindung lösen am Skischuh.
Bindungslösungsansätze. Oh ja, das
und da habe ich mir so ein paar Sätze rausgeschrieben, die ich mir auch in Stein meißeln könnte, also für eine Weile. Sehr weicher Stein vielleicht.
Wachs.
Zum Beispiel, dass alle helfenden Beziehungen Bindungsbeziehungen sind. Also wenn du sie als unterstützend und helfend erlebst, dann sind das letztlich Bindungsbeziehungen. Mhm. Und das heißt auch, wenn ich das akzeptiere in irgendwie gearteten pädagogischen Interaktionen oder auch in journalistischen, egal wo du Beziehungen eingehst, wie die Arbeitstätigkeiten so sind, dann bedeutet das immer ein Primat der Beziehung vor der Methode. Also es hat nicht so viel Sinn, jetzt nach Bindungsmethoden zu fragen. Wie macht man das denn gut? Soll ich mal die und die Frage stellen? Hier so Dating Rules, wie heißt das? Da gab es so ein schlimmes Buch. Wie das so geht oder so. Also es geht nicht darum, jetzt so einen Plan zu entwickeln, wie man das macht und nach diesem Fünf-Punkte-Plan jetzt Bindung einzugehen, sondern die Beziehung steht vorne, dass ich in Beziehung zu gehen attraktiv finde oder halt auch nicht, dass die Art der Beziehung schon darüber entscheidet, was ich denn so an Methoden anwende. Dann war so ein Satz, dass Reflexion und nicht nur verbale, aber auch verbale diskursive Verfügbarmachung meiner Gefühle hilfreich ist. Das hatten wir schon. Ne?
Das stimmt, das hatten wir.
Wirklich gut ist, das zu können, dann Vokabular zu entwickeln, auch der eigenen Grammatik, wie man über etwas spricht, auf die Schliche zu kommen und so. Und natürlich kannst du das auch online üben. Warum sollst du das nur in Präsenz machen können?
Ich habe das online sehr viel geübt, sogar sehr viel mehr als in Präsenz.
Ja, und das werden dann häufig Beziehungen bei Carl Rogers, das ist auch so einer der ersten, die auf die individuelle Beziehung zwischen Klient und helfender Person geguckt haben, heißt das wachstumsfördernde Beziehung. Also die dir erlaubt, diejenige zu werden, die du bist, die nicht so vermehrt Erwartungen an dich stellt, sondern dein Wachstum im Blick hat. Und das vierte, das war das mit den Inseln, jetzt ist mir nämlich wieder eingefallen und auch, wo es auf dem Zettel steht, sind, und das fand ich so schön, vorsichtige, schützende Inselerfahrungen. Also bei allem, wo du vielleicht schon mal gescheitert bist und Hate Speech erfahren hast oder irgendwie abgekanzelt wurdest und wo das ätzend war, kann es sein, dass du so vorsichtige, schützende Inselerfahrungen mit anderen machst, die auf einmal unerwartet nett zu dir waren oder gesagt haben, das ist nicht richtig, was die andere Person da macht. Und selbst wenn das erstmal nur ein kleines Inselchen ist, es hilft schon. Und ich habe mir das vorgestellt wie diese Schären in Schweden,
ja,
so ganz viele Inseln sind, dann kann man so Inselhopping machen und dann ist das tiefe Wasser dazwischen auch nicht mehr so schlimm oder man hat eine besonders große, stabile Insel, zu der man immer mal zurückkehrt, auf der man sein kann. Das sind einfach hilfreiche Momente, um Bindung erfahrbar zu machen und da braucht man nicht die Partnerschaft, in der sich das aktualisiert. Und da muss man auch nicht in der Mutter-Kind-Bindung sein oder Vater-Kind, sondern das ist ausweitbar auf ganz viele Arten von Beziehungen. Ich würde sogar sagen, so abstrakte Dinge wie die Beziehung zum Staat oder die Beziehung zu etwas, was mich interessiert, kann sicher gebunden sein oder ambivalent gebunden. Also es tut mir halt im Zweifel nicht direkt weh, wie mir eine andere Person weh tut, aber es kann als sehr unterstützend erfahren werden.
Und dabei finde ich aber interessant, dass du so Umgebungsmetaphern auch benutzt und dass wir auch diesen Begegnungsraum und diese Umgebung einfach brauchen.
Ja.
Und das ist vielleicht im Hinblick auf Bindung oder Beziehung zum Staat, zur Kommune, ein lohnenswerter Gedanke zu sagen, wo sind diese Begegnungsräume?
Ja.
Also wo haben wir diese Begegnungsräume? Und wenn wir sie nicht haben, um diese Beziehung zu pflegen, wo können wir sie ansiedeln? Weil sonst ist es so, wie es gerade ist. Ja, viele Menschen gehen auf die Straße, demonstrieren, protestieren. Es gibt aber keinen Begegnungsraum und dann verpufft das.
Ja.
Und diese Beziehungen, diese Bindungen irgendwie in Geltung zu bringen oder diesen Bindungswunsch, das ist ja auch, eigentlich ist das, ich finde, eine Demonstration, ein Protest ist eigentlich auch ein Bindungswunsch auf die eine oder andere Weise.
Ja, das ist häufig eine Fehlanzeige, dass das fehlt und dass man das braucht.
Ja. Und darauf eine entsprechende Antwort zu finden, wäre meiner Meinung nach Aufgabe von Politik, von PolitikerInnen, um es jetzt mal groß zu denken. Und das wird nicht gut beantwortet aktuell, wäre jetzt meine Bindungsanalyse.
Und das, obwohl das so schwer nicht sein kann. Also es gibt gute städtebauliche und architektonische Entwürfe, in denen das vorkommt. Warum soll ich so Hochhäuser bauen mit Einzelapartments, wo jeder so eine Pantry-Küche hat? Warum mache ich nicht eine Gemeinschaftsküche und meinetwegen eine Pantry-Küche, damit ich mich zurückziehen kann? Warum plant man nicht eher in Räumen, die schon anbieten, dass man da zusammenkommt oder so? Das geht schon alles.
Ich habe so ein Modellprojekt im Kopf, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Menno, Menno, Menno. Das ist nämlich genauso konzipiert, dass man sich auch begegnet, zum Beispiel auf dem Flur, also dass man sich als Nachbar nicht nur aus dem Weg gehen kann, sondern sich begegnet auf dem Flur. Vielleicht war das auch ein Podcast, den ich gehört habe. Es war auf jeden Fall habe ich Bilder im Kopf, die müssen aber nicht real sein. Es war einfach sehr plastisch beschrieben. Und ich fand das spannend, weil die Menschen natürlich sich aussuchen, also sie werden jetzt nicht dahin gezogen, sondern die suchen sich aus, dass sie da sein und bleiben können und wohnen können. Und das Konzept fand ich sehr spannend. Also zu sagen, naja, wie können wir Begegnungen möglich machen und ermöglichen und damit überhaupt erst den Möglichkeitsraum für Bindung. Also die Frage danach, wie finde ich als erwachsener Mensch Freundschaften, ist vielleicht auch eine Frage danach, wie ist die Umgebung, in der ich mich bewege, eigentlich strukturiert? Ne? Wie können wir auch durch bauliche Maßnahmen Begegnungsräume schaffen? Das finde ich, in manchen Fädeln in Köln ist es gut umgesetzt, weil es diese Begegnungsräume einfach gibt.
Ja, ne? Oder weil die so gewachsen sind oder Menschen haben sich den Raum angeeignet und das draus gemacht.
So, und das musst du irgendwie, das muss irgendwie in jedem, keine Ahnung, kleinen, das, was man, gibt ja nicht in allen Städten Fädel, aber ne, solche Strukturen müssen halt geschaffen werden. Ja. Und wenn es der Kiosk am Platz ist oder so, aber ja, diese Räume sind gar nicht so so wenig relevant, wie es auf den Anschein hat. Ne? Die sind so ein bisschen verratzt und schrabbelig vielleicht so, aber dann damit sind sie auch niedrigschwellig in ihrem Angebot.
Ja, genau. Da rumzustehen ist für alle gut möglich.
Ist für alle gut.
Möglich. Es ist, für mich ist auch immer gut, wenn es Rückzugsräume gibt und der Raum mich nicht zwingt, Gemeinschaft zu leben, sondern ermöglicht, das haben wir ja betont, ne?
Genau.
Dass das einfach sein kann, aber nicht sein muss. Das erleben Menschen als sehr positiv. Und was ich am wichtigsten daran finde, ist
die Dorflinde, habe ich gerade so im Kopf.
Ja, zum Beispiel. Ja. Also große Bäume, unter denen man rumsteht. Spielplätze sind tendenziell auch so, wenn dann da, aber egal.
Spielplätze sind Andersorte für mich.
Ja, ja, Heterotopien. Ja, da gibt es einen schönen Band drüber. Klammer zu. Aber diese Frage zu lösen, auch von, was leistest du da individuell und machst du individuell vielleicht falsch, wenn du nicht die richtigen Freunde oder nicht die richtige Partnerin findest oder so.
Du das wohnst ist ja falsch, so, du hast nicht genug Geld.
Ja, vielleicht ist der Raum nicht gut eingerichtet dafür. Vielleicht ist das Fortschrittsnarrativ nicht sehr hilfreich dafür. Vielleicht sind es wirklich die größeren Diskurse, die das bestimmen, als jetzt meine individuelle
Präpunkt. Da kommt direkt die Diskurspolizei vorbei.
Das darf man nicht sagen, bin ich alle selber schuld. Und dann ist das hübsch, an mir rumzudoktern so und mich in den Blick zu nehmen. Das ist ja auch sinnvoll und psychologisch kann ich auch nur am Individuum. Ich kann ja jetzt nicht den Stadtteil auf die Couch legen, also kann man halt auch mal versuchen.
Doch, das wäre sehr
gut, das zu machen. Ja. Aber es ist auch, das nervt mich daran ja immer so, weil das so gemein ist, dann nahezulegen, ja, dann musst du es auch selber schaffen. Ne? Wenn, dann kommst du dir auf die Schliche und dann machst du es besser und dann geht es individuell auch voran. Und manchmal sind es aber Faktoren, auf die ich vielleicht nicht so unmittelbar Zugriff habe.
Ja, und wenn es die Struktur ist, dann kannst du ja auch sagen, okay, es liegt nicht an mir. Das kann ja auch für so eine Entspannung innerlich sorgen, dass du sagst, es liegt nicht an mir, sondern die Strukturen sind.
Ich wohne einfach beschissen.
Ja, möglicherweise, ne? Oder nicht deinen Bedürfnissen entsprechend oder was auch immer. Aber es muss ja nicht an dir liegen. Das kann zu so einer Entspannung führen und kann auch dann erst dazu führen, dass du wirklich die richtigen Stellschrauben drehst. Also, dass du nicht sagst, ich muss jetzt an mir arbeiten, ich muss jetzt dies, das, jenes, sondern dass du sagst, okay, vielleicht brauche ich eine andere Umgebung.
Ja, genau. Ne? Ich suche vielleicht mal ein Gemeinschaftsprojekt und versuche mich einzubringen. Und selbst wenn es nicht mit 1,4 Millionen ist, versuche ich es mit meiner Hände Arbeit oder so. Das geht ja auch.
Ja, aber so. Und das muss man, glaube ich, aber erstmal erkennen, dass es möglicherweise nicht an der eigenen Person liegt, sondern an der Struktur, an der Umgebung, daran, wie Gesellschaft eingerichtet ist, dass uns Begegnungsräume fehlen. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor, den haben wir, glaube ich, so unterschwellig mitgenannt. Aber Gesellschaft ist so eingerichtet, dass wir dauerbeschäftigt sind mit Erwerbsarbeit und Kümmern und Care-Arbeit und so weiter. Vielleicht brauchen wir davon auch einfach weniger. Und das geht aber nur, wenn wir das Gefühl haben, dass wir eine Form von Sicherheit haben, auch wenn wir eben nicht die ganze Zeit nur leisten, im Sinne von produktiv leisten, sondern wenn wir uns Gesellschaft leisten können.
mein Autonomiebestreben muss ja darin auch vorkommen dürfen. Ja. Also, dass ich nicht nur anpasse und denke, was möchte mein Arbeitgeber, dann mache ich das jetzt mal lieber. Sondern zu sagen, ich habe da auch eine eigene Idee davon, dass ich zum Beispiel Ehrenamt leben möchte oder dass ich meine Care-Arbeit gerne und gut und entspannt machen möchte. Aber da sind wir strukturell noch nicht so bei den perfekten Antworten gelandet, glaube ich.
Nein, sie drehen sich auch gerade wieder zurück.
Ja, ich tippe hier parallel, um meine Buchliste zu finden.
Die Rita hat neben sich auf einem kleinen Stuhl, ich weiß nicht, was hier draußen gerade, falls ihr das hört, es ist diese Einflugschneise von Polizei und Krankenhaus, die hier die ganze Zeit vorbei rauscht. Und Rita hat neben sich auf dem Stuhl einen kleinen Laptop stehen, das hatte ich so auch noch nicht, ehrlich gesagt, und wischt darum. Dann geht sie mal vom Mikrofon weg.
Ja, das hat nicht geklappt mit dem Ausdrucken der Literaturliste und ich antizipiere, dass ich die gleich brauche, weil du nämlich alles zusammengefasst hast, worüber wir gesprochen haben.
Habe ich das?
Ja.
Okay.
Behaupte ich. Was? Doch, schon.
Es wäre ja auch noch nie vorgekommen, dass ich das Fazit der Folge gesprochen habe.
Doch, ich finde, dass du das gemacht hast. Wir haben darüber gesprochen, was Bindung beinhaltet. Ja. Wir haben den Diskurs etwas gehoben, indem wir ihn wissenschaftlich kontextualisiert haben und gesagt haben, ja,
du
kommt
hast
aus
ihn
der
wissenschaftlich
frühen.
Kontextualisiert.
Ja, du hast schon mitgemacht. Also, dass sich das löst von der frühen Kindheitsforschung hin auf soziologische Fragen, aufs Erwachsenenalter und so weiter. Dass wir nach guten Bedingungen fragen am Individuum und zwischen Individuen, aber auch sehr überindividuell soziologisch und dann dabei rauskommen, dass wir da Fehlanzeigen formulieren dürfen, wo gesellschaftlich dann schon noch viel Raum für Entwicklung ist und dass wir gerne Fädel und Staat mal auf die Couch legen würden. Ich glaube, das haben wir besprochen.
Das haben wir besprochen. Jetzt müssen wir gucken, wann der Staat vorbeikommt, um sich hier auf die Couch zu legen.
Ja, genau. Hallo, ich bin's, die BRD.
Ding dong, okay, hi.
Da müssen wir Nadi nochmal einladen, weil das kann ich nicht.
Ja, das stimmt. Da müssen wir, Nadi, hast du gehört?
Ich,
ne?
Genau, aber ich kann nur mit dem Staat philosophieren und da hat der gar keinen Bock drauf.
Ob der auf die andere Analyse Bock hat, weiß ich auch nicht, aber
kriegt dann einfach sehr viel Ritalin. So. So, gehen Sie mal raus, nehmen Sie jetzt mal dreimal täglich. Wird schon.
Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, aber man muss Dinge versuchen.
Ja, vermutlich.
Die Literaturliste.
Die Literaturliste. Los geht's. Jetzt habe ich das Ding schon hochgefahren. Jetzt muss ich es noch so hinbringen, dass ich gleichzeitig ins
hochheben.
Mikro sprechen kann. Rumpel, rumpel.
Das ist doch super.
Rumpel.
Du
los
darfst
geht.
Hier rumpeln.
So.
Darf ich es dir halten?
Nö. Von Mary Ainsworth und John Bowlby ist Frühe Bindung und kindliche Entwicklung und die hatte ich zitiert mit der Feinfühligkeit. Eigentlich hat es die Frau gedacht, aber die hat dann zusammen mit dem Mann, der so als der Papst der Bindungstheorie, der frühen Bindungstheorie gilt, zusammen veröffentlicht. Deswegen wird man häufiger über den Bowlby stolpern als über Mary Ainsworth. Aber wir haben hier ja auch ein feministisches Anliegen und da dachte ich, ich nenne mal die Frau dazu.
Sehr gut.
So, aber ihn kann man nicht ignorieren, ne? John Bowlby, von dem kommt Bindung und Verlust. Band 1 ist Bindung, Band 2 ist Verlust und dann kommen noch viele Bände nach. Das Original ist, die sind also aus den 60er Jahren, beide Sachen. Dann hatte ich Brisch zitiert mit den Bindungsstörungen und dass wir allzu schnell mit der Diagnose sind und das aber schon eine ernste Diagnose ist, die man nicht mal so eben raushauen sollte. Der Untertitel ist Von der Bindungstheorie zur Therapie.
Mhm.
Das ist jetzt inzwischen in der 9. Auflage 2013. Dann gibt es tatsächlich ein Ehepaar, das zu Bindungen forscht, auch schon lang und erfolgreich.
Und immer noch verbunden sind.
Irgendwie schon, zumindest in den Publikationen und über den Rest müssen wir ja nichts erfahren. Das sind Karin Großmann und Klaus Großmann. Bindungen, das Gefüge psychischer Sicherheit. Und das mit den Inseln kommt von Silke Birgitta Garleitner. Die schreibt da wirklich differenziert und klug drüber und es nervt mich, dass das, was nicht so differenziert und klug ist, was ich auch noch en passant nenne, viel besser rezipiert ist. Aber wenn man was Kluges dazu finden will, dann kann man Silke Birgitta Garleitner lesen. Die hat zusammen mit Katja Nowatzki und anderen geschrieben, professionelle Bindungs- und Beziehungsgestaltung, Grundlagen und Anwendungen in der psychosozialen Arbeit, wo auch die schwachen Beziehungen berücksichtigt werden. Ein Klassiker, den hatte ich, glaube ich, genannt in Bezug auf den ersten Blick drauf haben, dass KlientInnenbeziehungen individuell sind und man drauf gucken muss, wie das Bindungsmuster so ist, ist von Carl Rogers. Das heißt einfach Entwicklung der Persönlichkeit, Psychotherapie aus der Sicht eines Therapeuten. Und Stefanie Stahl, jeder ist beziehungsfähig, der goldene Weg zwischen Freiheit und Nähe. da ich darüber indirekt gesprochen habe, muss ich das auch nennen. So.
Muss ich das auch nennen, heißt, das ist eine Literatur, die du gelesen hast, aber in der du oder an der du Kritik hast oder die du
die Menschen
zur kritischen
mögen
Rezeption,
es selber lesen,
ja,
wenn sie es wohl leihen
Rezeption
können.
Wir haben das verstanden.
Ich weiß. Das ist das Schöne, dass ich mich so indirekt ausdrücken kann.
So subtil.
Brachial subtil. Wie du.
Wenn ihr auf dieses Bindungsangebot dieses Podcasts antworten möchtet, dann könnt ihr das tun unter Rita-etwas-denkst-du-denn.de oder Nora-etwas-denkst-du-denn.de. Ich habe heute wirklich Wortfindungsstörungen.
Ey, wem sagst du das? Bin ich auf Nadi gekommen?
Ja, das kriegen wir schon hin. Genau, wir haben eine Website www.wasdenkstdudenn.de. Ihr findet uns auf Mastodon unter @wasdenkstdudenn, @podcasts.social. Also da könnt ihr überall Rückmeldungen geben, wenn ihr das denn gerne möchtet. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, dass ihr uns eine kleine Spende dalasst von entweder 1 € im Monat. Wir würden euch empfehlen, das Jahresabo von 12 € zu nehmen. Nicht, weil wir euch gerne das Geld aus der Tasche ziehen wollen, sondern weil es eigentlich für alle günstiger ist, weil es nur eine Abbuchung ist. Aber entscheidet es bitte selber. Beide Angebote bleiben bestehen. Und vielleicht möchtet ihr ja auch ein Abo verschenken. Ich glaube, sowas geht auch. Ich weiß noch nicht, ob ich es eingerichtet habe. Ja, man kann so Links verschenken, also zu solchen Abos. Das geht bei Newslettern. Ich gucke mal, ob das möglicherweise auch bei unserem
Umtauschen,
Podcast.
Ne?
Ja, umgetauscht.
Ich möchte das
umtauschen.
Ich möchte lieber den von Richard damit bringen.
Psst, Rita, bring die Menschen noch nicht auf komische Gedanken. Die können doch nicht mehr schlafen, gut, wenn die das zum Einschlafen hören.
Entschuldigung.
Ja, das beschäftigt einen doch. So, ihr vergesst einfach, was Rita gerade gesagt hat.
Ja, alles.
Nein, ihr dürft euch gerne an den Podcast binden, der euch vorschwebt. Das war ja auch nur so ein Vorschlag, weil ich das gelesen habe und gedacht habe, ich biete das mal an, vielleicht ist das eine gute Idee.
Den zu verschenken also, ist auf jeden Fall auch eine coole
oder?
Idee.
Oder? Ihr könnt auch einfach jemanden, also ihr müsst auch kein Spendenabo verschenken, ihr könnt auch einfach den Link an jemanden schicken, wenn ihr denkt, die Person würde sich vielleicht freuen, das zu hören. Dann verschenkt einfach den Link und sagt hier, den Podcast, den kann ich dir empfehlen. Würde uns natürlich freuen und vielleicht als kleines Weihnachtsgeschenk für uns. Man kann ja in diesen Podcast-Plattformen manchmal so Sternchen vergeben oder Rezensionen. Ich weiß, das haben schon einige von euch gemacht und wir freuen uns immer riesig über diese Rezension. Aber vielleicht kann man die mal aktualisieren. Also wenn jemand von euch Zeit und Lust hat, irgendwie jetzt über die Tage nochmal eine kleine Rezension dazulassen, dann macht das doch gerne. Freut uns auch, weil wir dann ein bisschen was von euch hören. Also bis dahin würde ich sagen, habt eine gute Zeit, kommt gut durch diese bindungsfordernde Zeit und wir hören uns dann hoffentlich im nächsten Jahr wieder.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.